ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal bei euch, bei uns, die Predigt halten darf. Und ganz passend zu der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten möchte ich heute das Rad der Zeit etwa 2000 Jahre zurückdrehen und geografisch machen wir einen Sprung nach Jerusalem. Und das erste Bild, das zeigt uns gleich ein Modell des alten Jerusalem. Und unser Thema heute soll sein, das Jüngercamp. Wir blicken eben auf den Tempel, wir blicken von Ost nach West, also ganz im Hintergrund, nach vielen Kilometern kommt das Mittelmeer. Und das ist das Modell des antiken historischen Jerusalem. Angefangen hat die Geschichte mit den Frauen am Ostermorgen. Ein leeres Grab und dann der Auferstandene. Dann der Beginn der christlichen Gemeinde. Zuerst als Kleingruppe, als Hauskreis möchte ich sagen. Bald an Pfingsten kam dann mit dem Geist Gottes Bewegung in die junge christliche Kirche. Gründung und Blütezeit der ersten großen Gemeinde eben in Jerusalem. Und Jahre später dann die Ausbreitung der guten Botschaft, wie es uns die Apostelgeschichte berichtet. Aber begonnen hat die Kirche als Kleingruppe. Lasst uns heute einen Blick werfen auf die Tage und auf die Wochen nach dem Ostermorgen, auf einen Zeitabschnitt, wo aus den ängstlich verkrochenen Jüngern eine gestärkte Gemeinschaft wurde. Wie und wo geschah das? Die vier Evangelien, die berichten über die Zeit ab dem Ostermorgen aus verschiedenen Blickwinkeln, aber alle bezeugen, Jesus erschien bis zu seiner Himmelfahrt immer wieder seinen Jüngern, den Frauen, zuerst Maria aus Magdala, den Jüngern dann extra für den Zweifler Thomas, dem Petrus alleine, um dessen Verleugnung aufzuarbeiten, den beiden Freunden auf dem Weg nach Emmaus, dann oft allen Nachfolgern zusammen im Jerusalemer Haus, wo die Jünger und Frauen beieinander waren in den nächsten Wochen. Lass uns nun Verse betrachten aus Lukas 24 und aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas stammt. Und er, also unser Herr Jesus, half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Und dann die Stelle aus der Apostelgeschichte 1-5. Verehrter Theophilus, in meiner ersten Schrift, also dem Evangelium nach dem Lukas, habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte, von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Zuvor gab er den Aposteln Anweisungen für die Zukunft. Er hatte sie früher mit dem Beistand des Heiligen Geistes ausgewählt. Nach seinem Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Es gab also in den 40 Tagen nach Ostern ich möchte sagen, ein Ausbildungslager, ein Intensivseminar, einen Jünger-Alpha-Kurs oder ganz neudeutsch ein Jünger-Camp. Was stellt ihr euch unter einem Camp vor und was geschieht da? Denken wir da an Pfadfinder, an Zelte, die miteinander gebaut werden, an Ferienlager? Denkt ihr an das Heutal-Camp im Sommer auf der Alp? Oder denkt ihr an den Begriff Campus? Der Campus, das abgegrenzte Areal einer Hochschule? Oder an Outdoor-Survival-Camps, die man heutzutage als neue Urlaubsherausforderung buchen kann? Oder denken wir an Camp David, den Erholungs- und Rückzugsort für US-Präsidenten, der 1979 berühmt wurde wegen eines historischen Friedensabkommens zwischen Israel und Ägypten unter Vermittlung des damaligen Präsidenten Jimmy Carter? Oder denken wir ans Fernsehen und die Serie auf RTL, die man kennen kann, aber nicht kennen muss, das Dschungelcamp? Lasst uns ein Camp mal folgendermaßen definieren. Ein räumlich, zeitlich und auch gesellschaftlich abgegrenzter Bereich, der für eine zugehörige Gruppe neue Erfahrungen ermöglicht und an dem Lehre und Austausch geschehen kann. Aber ein Jüngercamp, übertreibe ich da nicht ein bisschen? Waren denn die Jünger nicht ständig mit Jesus auf Achse? Zu Fuß von Nord nach Süd, von Ost nach West durch Israel? Gab es denn in diesen 3 bis 4 Jahren von Jesu aktivem Wirken auf dieser Erde je eine Zeit des längeren Ausruhens, des Ausharrens, des intensiven Zuhörens, des pragmatischen gemeinsamen Alltagslebens, des Hüttenbauens? War es nicht Jesus selber, der das eben den Jüngern vehement untersagt hatte auf dem Berg der Verklärung? Gab es also ein Jüngercamp? Ja, und es war ein Camp ganz anderer Art. Und warum ich sehr gerne dabei gewesen wäre, das erkläre ich euch heute Morgen. Beginnen wir am Karfreitag. Jesus, der mit seinen Jüngern 3 Jahre durchs Land zog, wurde fast über Nacht zum Buhmann des Volks. Noch wenige Tage zuvor, am Palmsonntag, war er der gefeierte Star. Dann 5 Tage später zu Unrecht verurteilt und gekreuzigt. Das pöbelnde Volk hatte vor Pilatus seinen Willen bekommen. Die aufgestaute Wut und der drohende Bürgeraufstand wurden abgewendet und unter Obhut der Römer Jesu Leichnam beerdigt und bewacht. Bloß kein Mythos eines wundersamen Überlebens dieses Jesus von Nazareth in die Welt setzen. Das Volk ging heim, der Dampf war raus, der Pöbel war befriedigt und die Jünger Jesu, die verkrochen sich. Und genau da geschieht es. Nach knapp 3 Tagen handelt Gott auf unfassbare Weise und lässt Jesus von den Toten auferstehen. Und Jesus hat nun die Freiheit zu erscheinen, wann und wo er will. Jetzt kann er den Seinen predigen, ganz frei. Sei es am See Genezareth oder dann diese längere Zeit in Jerusalem, im Obergeschoss jenes Hauses, wo auch schon das letzte Abendmahl war. Und genau hier beginnt die heutige Geschichte. Lukas beschreibt das ja sehr genau. 40 Tage Jüngerschaftstraining in, ich möchte sagen, in entspannter Runde. Jesus selbst sagte es ihnen jetzt genau. Zieht nicht jetzt schon los, zieht nicht jetzt weiter. Bleibt erstmal hier. Wartet hier, bis dieses Ereignis kommt, das ihr noch nicht abschätzen könnt. Und hört mir jetzt intensiv zu. Ich will euch in den Tagen eine Unterweisung geben, wie ihr sie vorher noch nicht gehört habt. Wie oft habt ihr mich nicht verstanden? Wie oft konntet ihr die Tragweite meiner Worte nicht erfassen? Und wie oft habt ihr gezweifelt? Jetzt aber könnt ihr hier erstmal eure Hütte bauen. Bleibt hier in diesem Haus und nur wenn ich mit euch hinausgehe, zum Ölberg zum Beispiel, dann folgt mir. Ansonsten wartet hier in der Stadt, was auch geschehen mag. Lasst es euch gut gehen. Danke für den gebratenen Fisch. Gerne esse ich mit euch. Freut euch über diese Klausur und genießt die Gemeinschaft. Bleibt mit mir verbunden im Gebet und in der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Seid in gespannter Erwartung für das, was ich euch versprochen habe. Und jetzt weihe ich euch ein in Gottes Reich. Nur eines, das Thema der Zeitplanung, das behält sich Gott, der Vater, vor. Alles dürft ihr wissen in den nächsten Wochen und lernen von mir, nur nicht den Zeitpunkt, wann Gott sichtbar sein Reich auf dieser Welt aufrichten wird. Und wenn ich dann zum Vater gehe, erscheine ich euch nicht mehr so regelmäßig wie jetzt in dieser Campzeit. Aber seid gewiss, ich werde euch den Tröster schicken, meinen Geist. Wartet darauf. Wartet und betet. Bleibt in dieser Stadt, in diesem Haus und seid gewiss, es wird genau so kommen, wie ich euch versprochen habe. Wer von uns wäre denn nicht gern dabei gewesen in diesen 40 Tagen nach Ostern? In dieser Runde, und ich möchte fast sagen, es war die gechillteste Zeit von Jesus Wirken auf dieser Erde. In Lukas 24 steht ja, Jesus eröffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie sie verstehen konnten. Und in Apostelgeschichte 1 dann, Jesus sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und als Jesus dann mit ihnen diesen Spaziergang auf den Ölberg macht, sie segnet und dabei in den Himmel verschwindet, da hatten sie es bereits kapiert. Das gehört zum Plan des Vaters und braucht sie nicht zu erschrecken. Und deshalb heißt es über die Himmelfahrtsszene, die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Es waren diese Wochen zwischen Ostern und Himmelfahrt oder Ostern und Pfingsten auch, in der die Jünger im Camp eine Zurüstung ohnegleichen erfuhren. Der Himmelfahrtstag wird dabei gar nicht großartig hervorgehoben. Eher schlicht heißt es in Lukas Bericht, dass Jesus bei diesem Spaziergang auf den Ölberg sichtbar mit den Füßen den Boden verließ, in eine Wolke gehüllt wurde und weg war. In der intensiven Zeit mit Jesus geschah die Vorbereitung für die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Das Pfingsterlebnis brachte dann den letzten Durchbruch, die Vollmacht für die Jünger, die Konsolidierung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem und schließlich die Ausbreitung in alle Welt. Jesus blieb aber nach der Himmelfahrt nicht in unerreichbarer Ferne. Die physische Gegenwart bei den Jüngern war zwar vorüber, aber die Kette der Begegnungen mit Jesus und Menschen riss nicht ab, bis heute nicht. Denken wir nur an Stephanus und was er in den letzten Lebenszügen auf Erden noch sah. Denken wir an Saulus, der ohne Jesus-Begegnung niemals ein Paulus geworden wäre. Und bis heute ist Jesus konkret erlebbar. Das Wie und Wann ist nicht definierbar, weil er mit jedem Menschen, der ihn sucht, seinen eigenen Weg hat. Gehen wir ein Bild weiter. Das Jüngercamp war nicht der Beginn eines sorgenfreien Lebens, aber es war der erste christliche Bildungsurlaub auf dieser Erde, eine sechswöchige Klausurtagung, ein Intensivseminar und eine Kraftquelle. Vor ein paar Jahren habe ich mich entschlossen, mal eine neue Erfahrung zu machen. Eine Erfahrung mitten in der Natur, abgeschieden vom technischen Alltag, einfach ein paar Tage geerdet zu werden. Ich hatte mich zusammen mit 9 weiteren Teilnehmern angemeldet zu einem verlängerten Wochenende bei einer Sennerin auf der Alm. Die Autos blieben im Tal, der Anstieg ein schmaler Pfad, Zufahrt oder Materiallift war nicht vorhanden. Aber die Sennerin berichtete, dass sie den ganzen Sommer über ausgebucht sei. Jedes Wochenende wollte eine andere Gruppe ins Camp. Was machte dieses Camp dort oben so anziehenswert? Nun, es war die Selbstfindung, die Entschleunigung, das Anti-Stress-Programm. Und, so berichtete die Senderin, es sind oft Gruppen großer Industriekonzerne, Leitungsteams, die sich dort neu ausrichten. Was will ich damit sagen? Im Vergleich zu diesem 40-tägigen Jüngercamp ist natürlich ein Selbstfindungscamp unserer heutigen Zeit nur ein ganz müdes Abbild. Aber wer die Urlaubsprospekte aufmerksam studiert, der kann einen Trend erkennen. Lieber öfter mal einen Kurzurlaub und dann diesen gerne mal auf der Alm oder im Kloster oder im Meditationshotel oder mal auf dem Jakobsweg pilgern. Man kann sagen, die Beschäftigung mit Spiritualität im großen Sinn wird immer mehr gesellschaftsfähig. Und leider, die Beziehung zu Jesus allein wird immer mehr stigmatisiert als intolerant. Da dürfen und sollen wir als lebendige Christen ruhig lernen, von unserem Glauben zu reden und uns verändern zu lassen. Vor 8 Jahren habe ich mich entschieden, wochenends auf eine Bibel- und Seelsorgeschule im Schwarzwald zu gehen. Das habe ich 3 Jahre gemacht und das hat mich nachhaltig verändert. Für mich war das auch eine Art Campzeit. Und ich denke, wir als Christen sollten die Möglichkeit, in ein Jüngerschaftstraining zu gehen, bewusst nutzen. Wir sollten intensiv das anstreben, was die Jünger in ihrer Wartezeit auf den Geist erlebt haben. Lehre, Gebet, einmütige Gemeinschaft, zwischendurch Bewegung an der frischen Luft, Sinn, Freude. Ich finde es toll, dass es hier in der EFG zum Grundverständnis gehört und dass unsere Ältesten auch bewusst darauf achten. Frauentage, Männertage, Jugendtage, Alp on Fire, Ältestenklausur, XEE-Seminar, nur um einige Beispiele zu nennen. Denn erst in der Abgeschiedenheit der Gruppe wurden die Jünger von Jesus befähigt zum Empfang der Geistesfülle. Erst in der abgesonderten Gottesbegegnung werden wir für unsere Aufbrüche befähigt, möchte ich sagen. Das Argument, ich habe keine Zeit, das gilt nicht. Denn schon Luther hatte ja in seinem berühmten Zitat gesagt, weil ich heute viel arbeiten muss, muss ich heute besonders viel beten. Im Umkehrschluss heißt das doch, wenn ich auf einen Aufbruch warte, ist Aktivismus nicht das richtige Rezept, solange keine intensive Einkehr bei Gott stattgefunden hat. Und das schätze ich hier in der EFG so. Wir haben einen Schatz an unserer Pastorsfamilie, wir haben geistlichen Tiefgang, wir haben eine klare Richtung und sind dabei durchaus veränderungsbereit. Wir haben ein brennendes Herz für Jesus. Deshalb bin ich dankbar, in dieser Gemeindefamilie zu sein. Die 6 Wochen nach Ostern, die mündeten vor 2000 Jahren ins Pfingstgeschehen, wo allein 3000 zum Glauben kamen. Dann entstand die erste Gemeinde in Jerusalem und sie wird uns dargestellt als vorbildliche Gemeinschaft. Und es sind dies auch die wichtigsten Säulen einer christlichen Gemeinschaft bis heute. Die Lehre, das Brotbrechen, Gebet, das Teilen der Güter, die Freude und die Einmütigkeit. Dies ist das erstrebenswerte Ziel auch für uns. Das nächste Bild. Also, ich wäre da gern dabei gewesen. Mit Johannes reden, Petrus zuhören, dann Jesu Lehre genießen. Nächste Bild. Hören, wie es Josef von Arimathäa ging, nach der ganzen Kreuzes- und Beerdigungsszene, der ein heimlicher Jünger Jesu war, aber dann wohl zum offenen Nachfolger kam. Noch eins weiter. Hören, wie es Maria Magdalena ging mit ihrer Begegnung mit dem Herrn. Sehen und mitfreuen, wie jeden Tag neue Personen zum Glauben und zur Gemeinde kommen, wie die Gemeinde wächst und füreinander einsteht. Aber ich soll ja, was ich höre, auch übertragen auf heute. Und so möchte ich sagen, es tut gut, hier und heute in der Gemeinde mit Ulla zu reden, auf Johann zu hören, erfahren, wie es Matthias geht, Dagmar begegnen, mitfreuen, dass diese Gemeinde wächst. Ich vergleiche diese Wochen nach Ostern mal mit einer Bergtour. Eine Kameradschaft von Menschen ist zum Gipfel unterwegs. Im Morgennebel sind die Umrisse noch schemenhaft, die Luft ist noch feucht. Im Tal ist noch dunstbedeckte Stille. Der Weg windet sich aufwärts. Mit jedem Meter merken die Kameraden, dass es leichter wird zu atmen, dass es heller wird, dass der Nebel im Tal zurückbleibt. Ja, und dann ist es soweit. Die Sonne bricht sich mit Macht die Bahn. Die Nebel bleiben unter den Wanderern zurück. Die Sicht hell und klar, und man ist wie benommen von der Schönheit, von der Aussicht, von der wärmenden Pracht. Ihr Lieben, das kann ja nur ganz notdürftig beschreiben, was damals an Pfingsten abging. Der Jüngerhauskreis, der war eine wunderbare Gemeinschaft, die miteinander einmütig betend in Liebe die Zeit bis Pfingsten verbrachte. Doch als dann der dreieinige Gott in Person des Heiligen Geistes zu ihnen kam, war die Welt eine andere und ist es bis heute und bleibt es, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Durch alle Zeiten der Kirchengeschichte hindurch gab es immer wieder sogenannte Erweckungen. Nicht alles, was in den 2000 Jahren Christentum auf dieser Welt geschah, war oder ist rühmlich. Aber zu allen Zeiten gab es Personen, die vom Heiligen Geist beflügelt neue Aufbrüche auslösten. Personen, die mit begeistertem Herzen die Werte der ersten Christen und der ersten Urgemeinde neu entflammten. Denken wir nur an Martin Luther, denken wir zum Beispiel an John Wesley, der ja spöttisch ein Methodist genannt wurde, weil er so methodisch die Bibel las und Versammlungen abhielt. Denken wir an den Baptistenprediger Charles Spurgeon oder an die Pfingstbewegung, die um 1900 herum in den USA den Ausgang nahm, oder an die besonders in Württemberg angesiedelte evangelikale pietistische Bewegung oder an viele Prediger und Missionare bis heute. Von John Wesley, dem Gründer des Methodismus, wird folgende Anekdote erzählt. Zu einem der zahlreichen Evangelisationsgottesdienste Wesleys kam einmal ein sehr reicher Mann. Wesley predigte feurig über den Sinn des irdischen Daseins. »Arbeite, so viel du kannst«, rief Wesley. Der Reiche bekam glänzende Augen. »Verdiene, so viel du kannst«, rief Wesley weiter. Der Reiche nickte zustimmend seinem Nebenmann zu und war sichtlich begeistert. »Und dann«, rief Wesley, »dann gib, so viel du kannst.« Der Reiche sackte auf dem Stuhl zusammen und murmelte tonlos, »Schade, fast hätte er mich überzeugt.« Er hatte dieses Ziel der christlichen Gemeinschaft nicht begreifen können. Uns allen, wie wir hier sitzen, wünsche ich eben diese geistgewirkte Überzeugung und das brennende Herz und diese Aufbruchsstimmung, die der Heilige Geist schenkt. »Und sie konnten nicht aufhören, von Jesus zu predigen«, wird von den Jüngern nach Pfingsten erzählt. Und dies spiegelt sich ja auch in unserem EFG-Bekenntnis wider. Liebe zu Gott, Liebe zur Mitschwester und zum Mitbruder und Liebe zur restlichen Menschheit. Ja, ihr Lieben, das Jüngercamp ist noch am Laufen, auch nach 2000 Jahren. Jesus erklärt mir und dir gerne Gottes Wort, auch jetzt nach 2000 Jahren. Er tut dies in seinem Wort, er tut dies durch den Geist, durch geschenkte Begabungen und Erlebnisse, in Gebeten und durch im Vertrauen auf ihn gelebten Glauben. Was denkt ihr, warum gibt es eigentlich keinen Brief Jesu in der Bibel? Das wäre doch irgendwie toll. Der erste Brief Jesu an die weltweite Gemeinde, alles, was ich euch schon immer sagen wollte. Und vielleicht der zweite Jesusbrief, alles, was ihr künftig befolgen sollt. Gibt es nicht. Jesus-Strategie ist eine ganz andere. Jesus setzt alles auf seine Jünger. Die Ausbreitung seiner Botschaft, das Weitertragen seiner Lehre und Liebe, das Praktizieren des gemeinsamen Lebens als christliche Gemeinschaft. Lasst uns die Namen nochmals hören, die Namen der Männer und Frauen, die in 40 Tagen nach Ostern von Jesus so toll unterrichtet wurden. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Sohn von Alphaeus, Simon, der Zelot, Judas, Sohn von Jakobus, Maria von Magdala, Maria, Frau von Klopas, Maria, die Mutter Jesu, die Schwester von Maria, Johanna, die Brüder von Jesus, später der Apostel Matthias, der neu hinzugewählt wurde, anstelle von Judas, dem Verräter. Wir sind zwar nicht dabei gewesen in der Zeit, als Jesus Mensch auf Erden war, aber wir haben den riesigen Vorteil der geschriebenen Bibel. Wir haben die Aussage tausender von Menschen, die Jesu Kraft schon erlebt haben. Und wir haben den Geist Gottes, den die Jünger erst zum Ende des Camps empfangen haben. Und wir können auf diese Liste unseren eigenen Namen dazusetzen. Da hinten auf diesem Bild in der letzten Reihe, das dürfen wir sein. Jesus will auch uns, will mich und dich mit ins Camp nehmen. Er will sich Zeit für dich und deine Fragen nehmen. Probieren wir es neu aus, lassen wir uns neu von ihm unterweisen. Er hat noch nie jemanden enttäuscht. Amen.